Also, das ist Hebräer 11, 32 bis Kapitel 12, Vers 3. Das ist Gottes Wort an uns. Was soll ich noch sagen, denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber wurden gefoltert, dass sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen. Sie litten Mangel, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickende Sünde, ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen nicht ermattet. Ja, lieber Vater im Himmel, das ist eine wunderbare Ermutigung, dass dein Wort uns hier uns ausspricht. Wir wollen bitten, Herr, dass du uns das ganz verstehen und aufnehmen lässt, sodass wir dir nachfolgen können, wie diese Vorbilder des Glaubens dir nachgefolgt sind, dass wir durch sie lernen können, dir besser zu dienen im Glauben an dich. Öffne du meine Lippen, Herr, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wenn ein Mensch das Evangelium verstanden hat, wenn es ihm verkündigt wurde, und er das so in groben Zügen, wie man das am Anfang kann, in groben Zügen verstanden hat, und wenn er nun vor dieser Entscheidung steht, ob er Jesus nachfolgen soll oder lieber in eigener Regie weiterleben soll, dann wird er sich an diesem Punkt wahrscheinlich überlegen, was ihm das eine oder das andere bringen wird. Was bringt es mir, wenn ich jetzt Jesus nachfolge? Oder andernfalls, wenn ich so weiterlebe wie bisher? Lohnt es sich, das Zepter über mein Leben abzugeben und ab jetzt Gott bestimmen zu lassen, wo es lang geht? Lohnt sich das? Was schaut dabei heraus? Was habe ich davon? Und was verliere ich? Und das ist gut, wenn man sich, bevor man zu Christus kommt, diese Fragen stellt. Jesus hat selber gesagt, dass wir die Kosten überschlagen sollen, bevor wir beginnen, ihm nachzufolgen. Aber ich frage mich, ob du das schon einmal getan hast oder öfter getan hast, nachdem du schon eine Zeit lang als Christ gelebt hast. Dass du zurückschaust und fragst, was hat es mir eigentlich gebracht bis hierhin, dass ich Jesus nachgefolgt bin, dass ich Christ bin. Ich meine, ganz, dass ich ganz Christ bin, mit allem, die Selbstbestimmung über mein Leben abgegeben habe, dass mein Denken und mein Glauben und mein Leben nach dem Maßstab der Bibel geht. Hat sich das bis jetzt gelohnt? Was hatte ich davon bis jetzt? Ich habe das schon öfter getan, nicht so geplant, aber vielleicht bin ich in Situationen gekommen, wo ich dann irgendwie gedrängt wurde, einmal zurückzuschauen, oder das, was jetzt auf mich zukam, mich zu fragen, ja, lohnt sich das immer noch? Am Anfang, das habe ich so beobachtet, wenn ich mir solche Fragen stellte, am Anfang, als ich zum Glauben kam, mich zu Christus bekehrt habe, später wusste ich, dass er das gemacht hat und nicht ich, aber als ich am Anfang anfing, ihm nachzufolgen, da kam es mir vor, als hätte jemand eine riesige Last von meinen Schultern genommen. Eine gewaltige, nie gekannte Freude kam in mein Leben. Und dazu eine Liebe für alle Menschen, auch für die Schwierigen sogar. Die Bibel schien in jedem Satz zu mir zu sprechen, direkt. Beten fiel mir leicht. Und meine Gebete, auch sogar die, die ich heute nicht mehr so beten würde, so die fraglichen Gebete, sogar solche wurden erhört. Alles lief gut, alles fiel mir leicht und das Leben war eine Zeit lang voller Sonnenschein. Und wenn ich dann aber so die Fortsetzung meines Christenlebens anschaue, wie es dann weiterging, wie es bis heute lief, dann fällt mir auf, dass es eben nicht so blieb, wie es angefangen hatte. Es scheint sogar, dass ich, je mehr ich im Glauben gewachsen bin, je mehr ich in der Erkenntnis des Wortes Gottes gewachsen bin und in der Erkenntnis des Herrn, desto schwieriger wurde das, ihm nachzufolgen, darin zu bleiben. Es kamen mehr und mehr schwierige Dinge in mein Leben, Widerstände und sogar großes Leid. Schwierigkeiten von außen und auch von innen. Und es scheint, als ob es mir zwar sehr einfach gemacht wurde, Christ zu werden, am Anfang, aber dass es sehr schwer ist, Christ zu bleiben. Wegen dem, was dann später alles eben dazukommt. Wir können Ähnliches beobachten bei der Befreiung des Volkes Israel, als sie in Ägypten waren und da befreit wurden, um auszuziehen aus dem Land ihrer Sklaverei. Und kurz nachdem sie nachdem berichtet wird, wie sie ausgezogen waren aus Ägypten, da heißt es dann im Bericht der Bibel in Exodus 13, Vers 17, da heißt es, und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der nächste Weg war. Denn Gott sagte, damit es das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Der Herr hat sie also am Anfang geschont. Er hat es ihnen leicht gemacht und er hat die großen Schwierigkeiten gar nicht an sie herankommen lassen, ganz am Anfang, damit sie in ihrem zarten Glauben nicht entmutigt werden. Aber später dann, nachdem sie mehrfach Gottes Bewahrung und große Wunder erlebt hatten, ihren Gott und seine Vertrauenswürdigkeit besser kennengelernt hatten, da hat der Herr seinem Volk mehr und mehr große Widerstände und Schwierigkeiten zugemutet. Seht ihr, das hängt mit dem Wachstum zusammen, mit der Erkenntnis Gottes. Da kommt auch mehr Herausforderung. Und das wiederholt sich in der Schrift. Da gehen wir ins Neue Testament, das Leben der Jünger Jesu, als sie da mit Jesus unterwegs waren. Erstmal erlebten sie, wie Jesus Kranke heilte, mit ein paar Fischen und Broten Tausende satt macht, wie er den Brüdern Petrus und Andreas das Netz mit Fischen füllt, dass das Netz fast zerreißt. Aber je länger und je mehr sie mit ihm unterwegs sind, da kommen auch die schwierigen Dinge. Die jüdischen Führer, die Jesus verfolgen, anfangen ihn zu verfolgen und die ihn töten wollen. Da gibt es auch Streit in den eigenen Reihen der Jünger. Jesus redet von seinem Leiden und Sterben und davon, dass sie ihn verleugnen und verlassen werden. Und dass sie schließlich selber auch von allen gehasst und umgebracht werden sollen. Und eine halbe Generation später wiederholte sich wieder im Leben der hebräischen Christen der Empfänger dieses Briefes, des Hebräerbriefes. Als sie Christen wurden, schien am Anfang wohl alles leichter zu gehen. Sie wurden zwar auch bedrängt und erfuhren Widerstand, aber der Autor des Briefes schreibt darüber, dass sie am Anfang vieles erduldet hätten und dass sie in Kapitel 10, Vers 34, dass sie sogar den Raub ihrer Güter mit Freuden hingenommen hätten. Sie haben das gut ertragen, leicht ertragen. Aber später, als sich diese Situation nicht verbesserte, da wurde der Widerstand für sie immer schwerer und wurde zermürbend für sie. Es hat an ihnen gezogen. Sie wurden zermürbt und sie begannen, sich die Frage zu stellen, lohnt es sich wirklich, dass wir diese Verfolgung von Seiten unserer Volksgenossen und der Mitjuden, dass wir das auf uns nehmen, dass die uns verfolgen? Gibt es nicht einen Weg zur Erleichterung? Könnte man das nicht leichter gestalten, dieses Glaubensleben, dass nicht so viel Verfolgung da noch dazukommt? Und diesen Bedrängern, können wir ihnen nicht etwas nachgeben, damit wir nicht ihren Missmut provozieren und damit wir dann ein leichteres Christenleben haben? Und es scheint, dass sie sich selber diese Frage mit Ja beantwortet haben. Ja, wir können doch etwas nachgeben. Wir können ja wieder die Opfer bringen, die sie auch noch bringen. Und so wie sie den alten Gottesdienst wiederhalten. Und dann lassen sie uns in Ruhe. Der Schreiber des Hebräerbriefes, das haben wir schon ein paar Mal bedacht, widerspricht ihnen ganz deutlich. Er erklärt ihnen sehr ausführlich durch den ganzen Brief, warum das nicht geht. Und zusammengefasst können wir sagen, das geht deshalb nicht, weil sie dadurch in Wirklichkeit Christus verleugnen würden. Christus, der eben diese Opfer erfüllt hat und sie überflüssig gemacht hat. Und darum soll man nicht mehr diese Opfer bringen. Das waren nur Vorbilder auf Christus hin. Und dann zeigt er ihnen, wie ja schon die Väter, die sie alle kennen, wo er von Abel anfängt und dann über Noah und so weiter, all die Väter aufzählt und zeigt, wie sie eigentlich auch schon auf Christus warteten, indem sie glaubten, dass Gott ihn senden würde. Einen solchen Glauben braucht ihr auch, so wie die Väter, damit ihr die Widerstände der Ungläubigen aushalten könnt, dass ihr alles Schwierige, das sich euch in den Weg stellt, überwinden und im Glauben dranbleiben könnt. Wie er ja dann schreibt in dem letzten Vers, den wir gelesen haben, Kapitel 12, Vers 3, damit ihr eben nicht ermüdet und in euren Seelen nicht ermattet. Schaut dafür auf all die Zeugen, die ich euch aufgezählt habe, und schaut, wie sie euch auf Christus hinweisen, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Aber bevor er das sagt, hier, das ist ja im 12. Kapitel am Anfang, bevor er das sagt, da tut er noch etwas anderes. Er fasst eigentlich am Ende des 11. Kapitels, fasst er noch einmal zusammen, was der Glaube der Väter in deren Leben bewirkte, was der Glaube ihnen als Gewinn brachte. Und diese Ermutigung, die er hier jetzt gibt, am Ende des 11. Kapitels, das ist eine besondere Art der Ermutigung. Es ist eine realistische Ermutigung, die nicht nur die schönen Seiten des Christenlebens zeigt. Aber nur darum ist sie auch wirklich eine Ermutigung. Das werden wir noch sehen. Sie ist vielleicht für uns verweichlichten Christen des 21. Jahrhunderts hier im Westen, und da schließe ich mich selber ein, ist sie vielleicht etwas schwer zu schlucken, diese Ermutigung. Der erste Teil, der geht leicht runter, oder nicht? Durch den Glauben kannst du Königreiche bezwingen, Gerechtigkeit herstellen, so wie David zum Beispiel, den Rachen von Löwen verstopfen, wie Simson und Daniel, die Kraft des Feuers auslöschen, wie Daniels Freunde. Du kannst, durch den Glauben kannst du dem Schwert entkommen, im Kampf stark werden, ganze Heere zurücktreiben, so wie Gideon, Simson und David. Du kannst erleben, wie Tote auferstehen durch den Glauben, so wie Elia und Elisa oder im Neuen Testament Martha, Maria und diese Witwe und mehr Leute. Ja, so möchte ich meinen Glauben bestätigt sehen. Einen solchen Glauben möchte ich haben. Du auch, oder nicht? Ich möchte ein Glaubensleben haben, das mir die Widerstände und die Schwierigkeiten überwinden hilft. Ich möchte erleben, was David beschreibt. Mit meinem Gott kann ich über eine Mauer springen. Psalm 18, Vers 30 oder Psalm 91. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt, denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Ottern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Aber dann nennt der Hebräerbrief hier auch anderes, dass die Väter, die Vorbilder des Glaubens erlebten. Sie wurden gefoltert, verhöhnt, ausgepeitscht. Sie wurden in Gefängnisse geworfen. Sie wurden gesteinigt, verbrannt, zersägt, mit dem Schwert hingerichtet. Sie waren dürftig gekleidet. Sie hatten Mangel und Bedrängnis. Sie hatten keinen Ort zum Wohnen. Sie irrten in Wüsten, im Gebirge und in Höhlen umher. Es sieht hier aus, als gäbe es keine Not und kein Unglück, das die Glaubenden, die ihre Hoffnung auf Gott setzten, nicht auch erlebt hätten. Und ich muss das auch ehrlich sagen und bekennen, das erschreckt mich. Das erschreckt mich. Solche Dinge möchte ich nicht erleben. Ich bin froh, dass ich hier in einem Teil der Welt leben darf, wo wir frei und offen und öffentlich über unsere Hoffnung in Christus sprechen können. Wir erleben auch Widerstand von der ungläubigen Welt, aber mehr in der Weise, dass die Leute uns etwas schräg anschauen oder uns belächeln, auslachen vielleicht sogar oder spöttische Bemerkungen machen. Das erleben wir sicher auch hier und da. Oder dass sie sagen, was wir glauben, das ist nicht rational. Und das ist unvernünftig, so etwas zu glauben. Und ich glaube, wir wären schon irritiert oder verunsichert, wenn wir eine Buße aufgebrummt bekämen, weil wir die christliche Ethik vertreten öffentlich. Oder wenn wir vielleicht den Job verlieren müssten wegen unserem Glauben. Das wäre schon schwierig genug, oder nicht? Aber was wir hier lesen über diese Glaubensvorbilder, das ist eine ganz andere Kategorie. Ins Gefängnis geworfen zu werden, gefoltert, brutal getötet zu werden oder aus seinem Haus vertrieben zu werden, alles verlieren, Hunger leiden. Ich wünsche mir sehr, dass wir vor solchen Dingen bewahrt bleiben. Und für Geschwister in Ländern, die nicht unsere Freiheit haben, wo es ihnen wirklich so geht, für diese Geschwister bete ich, dass der Herr ihre Situation erleichtert, dass sie das nicht mehr ertragen müssen. Aber was uns sicher an diesem Abschnitt hier in Hebräer 11 jetzt beschäftigt und beschäftigen muss, ist die Frage, warum in aller Welt zählt der Autor des Briefes solche Dinge auf, wenn er doch seine Leser ermutigen möchte? Er richtet sich ja nicht an Menschen, die vor der Entscheidung stehen, Christ zu werden, sodass er ihnen zum Beispiel sagen würde, ja, also wenn ihr beginnt, Jesus nachzufolgen, dann kann es sein, dass ihr nicht nur so ein gesegnetes Leben habt, von Gott geschützt seid, sondern es kann auch wirklich schlimm kommen. Das ist es nicht, was er hier tut. Das sollte man auch tun, aber das ist es nicht, was er hier tut. Nein, er spricht zu Christen, die aufgrund ähnlicher Schwierigkeiten entmutigt wurden und darum den Glauben an Christus nicht mehr konsequent festhielten. Sie haben aufgehört, so konsequent zu glauben, allein auf Christus zu vertrauen. Wie kann man solche Menschen ermutigen, indem man ihnen noch mehr von den Schwierigkeiten erzählt, in die man kommen kann? Oder sagt er ihnen vielleicht so etwas wie eine Mutter manchmal ihrem Kind sagt, ja, wenn es nicht essen will, dass sie sagt, ja, stell dir aber vor, andere Kinder, die haben gar nichts zu essen, denen geht es noch viel schlimmer als du, iss jetzt. Oder dass er sagt, schau nur diese Gläubigen in vergangener Zeit, ihnen geht es noch viel schlimmer, ist es noch viel schlimmer gegangen als euch und sie haben auch durchgehalten. Ich denke, nein, seine Ermahnung oder Ermutigung ist nicht so eine. Die Ermutigung besteht in etwas anderem. Auf der einen Seite hilft der Schreiber des Briefes seinen Lesern damit, dass er ihnen in Erinnerung ruft, was die Realität eines Glaubenden in dieser Welt ist. Er korrigiert damit vielleicht etwas. Vielleicht gibt es oder gab es falsche Erwartungen, die sie gehabt haben, als sie im Glauben angefangen haben. Die falschen Erwartungen, die sind es ja, die uns dann frustriert werden lassen, wenn sie nicht erfüllt werden. Es irritiert uns und es verunsichert uns, wenn wir dachten, weil wir das vielleicht auch versprochen bekamen, dass das Leben mit Jesus ein leichteres und angenehmeres ist als ohne ihn. Und wenn dann die Schwierigkeiten sogar noch zunehmen, dann bringt uns das durcheinander. Logischerweise. Und das irritiert und frustriert uns. Und so zeigt der Schreiber des Briefes, was eben von Anfang an auch zu erwarten war. Das ist die Realität des Glaubenden. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Verfolgung. Und so tröstet auch der Apostel Petrus seine Leser, die auch unter Verfolgung leiden, indem er ihnen auch etwas Ähnliches sagt. 1. Petrus 4, Vers 12. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid. Lasst euch nicht irritieren. Das, was euch geschieht, das ist nicht etwas Fremdes. Das ist nicht etwas, das nicht zum Glauben gehört, sondern es ist ein Bestandteil davon. Es ist ein Teilhaben an den Leiden Christi, die auch für uns bestimmt sind. Petrus schreibt das nicht nur so daher, so leicht, fertig. Er hat das selber erlebt und praktiziert. Er und Johannes wurden zweimal, können wir in der Apostelgeschichte nachlesen, vom Hohen Rat vorgeladen und ins Gefängnis geworfen. Apostelgeschichte 4. Und sie wurden geschlagen. Und als sie dann freigelassen wurden, da heißt es, und sie gingen nun aus dem Hohen Rat fort, voll Freude, dass sie gewürdigt wurden, für den Namen Jesu Schmach zu leiden. Voll Freude, dass sie für den Namen Jesu Schmach leiden konnten, durften, sie gewürdigt wurden. Das war für sie eine Bestätigung. Darum haben sie sich darüber gefreut. Es war eine Bestätigung. Sie erlebten, dass sich alles erfüllte, was der Herr ihnen vorausgesagt hatte. Und das hieß für sie auch, dass sie auch die Erfüllung von dem erleben werden, das noch aussteht. So wie er danach auch schrieb, Petrus auch schrieb, freut euch insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken freut. Die beiden Tatsachen des Glaubens, Leiden und Verherrlichung der Gläubigen, die hängen eng zusammen. So wie unser Herr durch Leiden zu seiner Verherrlichung fortschritt, so wird es auch mit uns sein. In seiner Zeit auf der Erde hatte der Herr Jesus auch beides. Er hatte Freunde. Jesus hatte Freunde, die um ihn waren. Er hatte lernwillige Jünger, die er lehren konnte, die von ihm lernen wollten. Er vollbrachte große Wunder, er konnte Kranke heilen, er konnte Hungrigen zu essen geben, er konnte Tote zum Leben erwecken. Er konnte auch die Pharisäer in ihren Streitgesprächen besiegen, er konnte von ihnen nicht festgenommen werden zuerst. Das war viel Gutes und Schönes, das der Herr selber erlebt hat auf dieser Erde, in seinem Dienst. Aber er war auch gekommen, um zu leiden, wie niemand außer ihm. Er war gekommen, um unseren Fluch auf sich zu nehmen. Er litt unter den Sünden seiner engsten Freunde. Er wurde missverstanden. Er wurde abgelehnt und gehasst. Er wurde gefangen genommen, gefoltert und grausam hingerichtet. Dann aber, als der Erstgeborene vieler Brüder, ist er auferstanden in die Herrlichkeit des Vaters. Dort sitzt er zur Rechten Gottes und regiert. Er bereitet uns einen Platz vor. Wir werden ihm nachfolgen dorthin, wo er ist. Wir haben mit ihm gelitten hier. Und dort werden wir dann mit ihm verherrlicht sein. Darauf richtet der Schreiber des Hebräerbriefes unseren Blick. Wenn er von den vorläufigen Leiden der Glaubensvorbilder schreibt, seine Betonung in Bezug auf diese Leiden ist vorläufig. Es ist vorläufig, was sie erleben. Er sagt eigentlich, was diese Vorbilder in diesem Leben erfuhren, konnten sie auf sich nehmen, weil sie es eben als vorläufig erkannten. Sie schauten über das momentan Schwere und auch über das momentan Schöne hinaus auf das Kommende, das besser ist. Ein starkes Beispiel dafür sehen wir in Vers 35. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber wurden gefoltert, weil sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und dieser Vers verbindet eigentlich die schönen und die schlimmen Erfahrungen der Glaubenden. Er sagt, beide sind vorläufig. Die schönen Erfahrungen der Glaubenden in dieser Welt und die schlimmen Erfahrungen der Glaubenden in dieser Welt sind vorläufig. Die glaubenden Frauen, die Auferstehungen miterlebten, die glaubenden Frauen, die Auferstehungen miterlebten und die Glaubenden, die sich foltern ließen, beide sollten nicht zu sehr auf das Momentane sehen, sei es schön oder schlimm. Beide sollten vom Momentanen, vom Irdischen wegsehen, auf das Himmlische, auf das Ewige hinblicken. Beide erwartete eine bessere Auferstehung und eine bessere Freiheit und besseres Schönes. Noch einmal in dem Abschnitt in Vers 40 wird das Bessere betont. Und da heißt es, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Auch hier zeigt der Schreiber des Briefes die Vorläufigkeit des Lebens dieser Vorbilder im Glauben. Sie, die auf dieser Welt im Glauben an die Verheißung des Christus lebten, bekamen die Erfüllung ihres Glaubens und ihrer Sehnsucht nicht zu sehen. Sie erlebten große Siege, sie erlebten Gottes Bewahrung, große Wunder, aber auch große Schwierigkeiten und Leiden. Aber sie starben schließlich, ohne zu bekommen, worauf sie hofften, das Bessere. Das bekamen sie noch nicht, weil das Bessere eben nicht für diese Welt gedacht ist. Das sollten sie erst mit uns zusammen in der besseren Auferstehung, in der Verherrlichung aller Gläubigen sehen. Und ihr Glaube war darauf gerichtet, nicht auf die Wunder Gottes und die Annehmlichkeiten, die wir in dieser Welt auch schon hier und da erleben als Christen, auch nicht auf die Leiden, die sie erdulden mussten. Sie überwanden und hielten durch im Glauben, weil sie auf Christus schauten, der Anfänger und der Vollender ihres Glaubens ist. So wie auch Paulus sagte, wenn er zurückschaute auf sein recht angenehmes Leben als hoher Gelehrter, als pharisäischer Führer, als Mitglied des Hohen Rates. Da schreibt er, wenn er auf das zurückblickt, ja wirklich, ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es sogar für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Das ist die Botschaft für uns, die wir oft versucht sind, müde zu werden, nicht wahr? Wir sind oft versucht, müde zu werden und zu ermatten wegen den Dingen, die uns in diesem Leben begegnen, uns Mühe und Schwierigkeiten bereiten. und uns entmutigen wollen. Das ist die Botschaft für dich in dieser Situation. Lass dich nicht gefangen nehmen und auch nicht entmutigen vom Zeitlichen. Seien es schöne und angenehme Dinge und Erfahrungen, solche können uns ebenso von Christus ablenken wie die schweren und die schlimmen Dinge. Und die schweren Erfahrungen können uns dann entmutigen, wenn wir glauben, sie gehörten nicht dazu. Lass dich also nicht fesseln von diesen Dingen. Lass dich fesseln im Herzen, in Gedanken von unserem wunderbaren Herrn Jesus Christus. Schau, wie er überwunden hat, wie er dran geblieben ist. Er, der wie wir versucht wurde aufzugeben. Er, der sagte, Vater, wenn es möglich ist, lass mich das nicht durchmachen. Nimm diesen Kelch weg von mir. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Schau auf die Glaubensvorbilder, die Zeugen sind und deren Zeugnis es ist, dass sie auf Christus schauten. Und deshalb lasst nun auch uns, die wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettkampf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen nicht ermattet. Amen.